wirklich ein Verband sind, der davon lebt, dass die Mitglieder und Mitgliederinnen also tatsächlich sich auf die Themen konzentrieren und diese Projekte voranbringen. Ohne das würde das alles nicht funktionieren. Und
herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofin. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich und euch hier zu einer neuen Folge. Und heute geht es um Mediation, um organisierte Mediation sozusagen. Bei mir im Podcast-Studio ist Christian Hartweg, seines Zeichens Mediator, transformative Mediator. Er war schon mal hier im Podcast in der 4. Folge. Ich habe nachgeguckt, das war die 4. Folge, ganz am Anfang. Eine völlig andere Zeit. Heute ist er erster Vorsitzender des Bundesverbandes Mediation. Und wem das nichts sagt, liebe Mediatorinnen und Mediatorinnen, die zuhören, das ist der größte Bundesverband, den es in Deutschland gibt. Und auch der größte europäische Verband, wenn ich das richtig recherchiert habe, im Mai 1992 gegründet, seitdem auf circa 2.500 Mitglieder angewachsen. Und Christian, du bist jetzt der erste Vorsitzende, du schüttelst schon mit dem Kopf, das ist genau das, was ich mag. Wie geht's dir? Hallo.
Ja, hallo Sascha, schön, dass ich bei dir sein kann wieder. Mir geht's ganz gut. Ich habe nämlich ganz aktuelle Zahlen von der letzten Ausbilderinnenkonferenz in Pullach.
Da haben wir uns gesehen.
Da hatte mir Astrid ganz aktuelle Zahlen gegeben. Es sind jetzt 3.056 Mitglieder plus minus.
3.056.
Ja, wir haben also die 3.000 Marke überschritten. Mediatorinnen BM 679 und Ausbilderinnen sind 177.
Die Pointe bei dem Ganzen ist, das sind die Zahlen, die ich von eurer Webseite habe, von unserer Webseite. Ich bin ja auch Full Disclosure Mitglied im Bundesverband Mediation und dort stehen noch die Circa-Angabe 2.500, aber jetzt kann man schon Ü3 sagen, Ü3.000. Wir wollten ja einen Podcast machen, 100 Tage im Amt, wie geht's dir? So, das ist schon längst vorbei. Wie ist es, so einem 3.000-Personen-Verein vorzustehen?
Ja, ist wirklich eine Ehre. Ich sag mal, da ist eine sehr kompetente Mitgliedschaft, ja, die auf allen Gebieten der Konfliktklärung tätig sind, vom Coaching, Mediation natürlich, aber auch viele Organisationsentwickler mit verschiedensten Ansätzen. Also ein reger Austausch findet statt, nicht nur auf den Veranstaltungen. Man merkt das auch so in den Gremien, wenn man da zusammenkommt, dass da viele Leute mit viel Kompetenz und Know-how dann auftreten. Das ist sehr erfreulich, was die Arbeit natürlich auch erleichtert.
Ich stelle mir ja vor, man macht sich eine Idee davon, wenn man dann tatsächlich das Amt übernimmt. Das fällt einem wahrscheinlich nicht einfach so zu, sondern man hat zumindest ein paar Stunden Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Und dann kommt sowas, was man Realität nennt. Ja. War das bei dir deckungsgleich? Wie ist das an Irritationen und Überraschungen?
Erstmal war ich natürlich, dadurch, dass ich ja auch schon lange im Verband tätig bin, in verschiedensten Gremien mich beschäftigt habe und Leute kennengelernt habe, war der BM mir nicht fremd. Dennoch, so die Arbeit im Vorstand hatte ich immer hohen Respekt, auch wegen des Zeitpensums, ne, dem Aufwand, den man da betreibt, da es ja doch ein Ehrenamt ist und man nicht einfach seine Geschäfte nun vernachlässigen kann, sondern die eben genauso noch nebenbei bestehen. Und das ist echt eine Herausforderung, muss ich sagen. Sehe ich auch bei den Kolleginnen und Kollegen, die auch im Vorstand sind, dass wir da einen Weg mitfinden, wie wir möglichst ressourcenschonend effektiv arbeiten und uns nicht so viel aufhalten. Ne? Das ist ja oft geschehen, auch in der Vergangenheit. Also zum einen natürlich die Freude daran, wenn man Projekte voranschiebt und die auch fruchten und dann Mitstreiterinnen findet und so weiter. Das ist eine große Freude dann. Auf der anderen Seite kennen wir auch diese Projekte, wo viel Engagement reinfließt, viel Hirnschmalz und dann am Ende irgendwie bleiben die dann im Papierordner hängen und kommen nicht weiter. Und da müssen wir genau hinschauen, dass wir wirklich, ja, möglichst gute Ressourcen schonen, da arbeiten. Wir sind ja jetzt 7 Leute im Vorstand. Ist alleine schon die Kommunikation eine Herausforderung. In welchen Kanälen treffen wir uns? Wo sind die wichtigen Informationen und so weiter? Da sind wir in so einer Testphase gewesen, die ersten Tage. Man konnte es ja nicht gleich festlegen, sondern man musste erstmal schauen, wie es sich entwickelt. Und jetzt kristallisiert sich das immer mehr heraus, wie es läuft und es renkt sich ein und das erleichtert das schon mal.
Also bist du auch nicht in feste Strukturen gekommen, also Kommunikationskanäle etc.? Ihr konntet das schon auch miteinander aushandeln und sagen, okay, so läuft's bei mir oder mir wäre das lieb, das zu nutzen. Das ist ja doch eine ganz schöne Arbeit, erstmal auszuwählen aus der Vielfalt, wenn ich nur an Messenger denke nur. Ne? So.
Ja, und dann gibt's natürlich welche, die denken für alles und wollen einen großen Überblick haben. Andere sind mit ihren Details beschäftigt. Wie kann man da einen guten Informationsfluss herstellen, dass das auch zum Hauptamt dann gut gekoppelt ist? Ne, wir haben ja 10 Hauptamtliche. Jetzt scheiden zwei aus. Wir suchen wieder neue Mitstreiterinnen. Und dennoch, ja, mit der Geschäftsführung, mit der Verwaltung, mit der Mitgliederbetreuung, diesen ganzen auch Hauptamtlichen, die natürlich da in Lohn und Brot stehen beim BM, soll man gut umgehen, die auch gut nutzen und aber auch nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern. Und das ist natürlich auch so eine Herausforderung, vor der wir stehen. Auch hinsichtlich der gesellschaftlichen Wandel, den man auch merkt, der natürlich auch mehr Selbstwirksamkeit fordert und fördert auch. Und da genau zu schauen, wie viel muss von den Sachen, die auf dem Tisch des Vorstands liegen, müssen eigentlich überhaupt bearbeitet werden? Oder kann man da auch mal aufräumen? Und da sind wir auch dabei zu schauen, wie viel kann man dem Hauptamt auch wirklich zumuten und trauen? Und ich denke, da ist noch viel zu machen.
Luft nach oben.
Luft nach oben, auf alle Fälle. Das bequem und angenehm auch ist die Arbeit.
Also ich gehe davon aus, dass die Schwierigkeit vor allen Dingen darin besteht, abzuwählen und auszusortieren, worauf ihr euch konzentriert und dass ihr nicht alles machen könnt, was ihr wollt. Worauf magst du dich konzentrieren als Vorsitzender? Was war so dein Plan zu sagen, Mensch, wenn ich den Vorsitz übernehme, dann gehe ich das Thema an. Also wo treibst du den Verein, wenn es gut läuft, vor dir her, damit der da das Thema anpackt?
Ja, also mir ist tatsächlich wichtig, dass man gute Miteinander schwingt. Also erstmal wirklich das Kennenlernen, Zusammenwachsen gut funktioniert und dann tatsächlich diese Eigenverantwortung und die Selbstständigkeit gefördert wird in allen Verbandsbereichen. Das hat bei mir eine zentrale Bedeutung. Am Anfang war es so, dass ich auch gefragt wurde, Christian, was soll ich da machen? Wie soll ich damit umgehen? Habe ich zu den bestimmten Themen gar keine Ahnung. Wurde ich vom Hauptamt gefragt und habe gesagt, brauchst du meine Unterstützung? Muss ich damit? Nö, das kann ich schon selbst. Also da habe ich gemerkt, Erwartungshaltung, dass der Vorstand nochmal drüber schaut und das sehe ich halt nicht so. Ich denke, wenn die klar und kompetent die Sachen angehen, dann sollte das auch so sein. Und diese eine Schleife, die ist sicherlich wichtig für einen Informationsfluss, ne, und für den Überblick, aber es hält auch auf und es ist ja auch, also man muss mich erstmal erreichen, ich muss auch verfügbar sein und so weiter. Also das hindert eher. Und dass man da wirklich schaut, wie kann man das gut anpassen. Und das sehe ich als eine der Stärken, die ich vielleicht auch mitbringe, nicht nur aus diesem theoretischen Ansatz, ja, den ich verfolge, mit der Verbundenheit zusammen eine gute Kombination darstellt, damit wir alle Entscheidungen fällen, aber auch den Eindruck haben, wir messen die Entscheidungen an den Umständen, Situationen der anderen auch und beziehen das mit ein.
Ja, also wenn ich mir den Bundesverband in seiner Struktur, inneren Struktur vorstelle, dann würde ich sagen, genau der richtige Mann an der richtigen Stelle mit dem richtigen Verständnis, weil das muss man einfach dazu, glaube ich, im Blick haben. Ne? Ihr habt jetzt 10, also Hauptamtliche, ihr seid mehrere Personen im Vorstand, aber vor allen Dingen gibt es eine Unzahl, und ich habe wirklich aufgehört mit Zählen an verantwortlichen Fachgruppenleitern, Regionalgruppenleitungen, also Personen, die Verantwortung wahrgenommen haben. Und wo ich jetzt gehört habe von dir so, du kümmerst dich darum, dass die machen können und gar nicht so sehr, ich habe jetzt ein Thema und ich will, dass der Bundesverband darauf anspringt.
Genau, das kommt halt immer noch, kümmert euch mal darum, da eher wirklich zu schauen, wer ist da in der Zuständigkeit. Also ich kriege zum Beispiel viele Anfragen der Sonderlizenzierung, weil ich halt auch als Ausbilder BM für diesen Bereich auch zuständig bin jetzt im Vorstand. Das heißt also, die Anerkennungskommission mit ihrer tagtäglichen Arbeit in der Lizenzierung der Mediatorinnen, Mediatoren, als auch Standard AG, ne, das ist die Fachkonferenz der Ausbilder, all das ist so in meinem Bereich.
Steht bei mir auch wieder an, glaube ich.
Ja, da kriege ich halt viele auch Anfragen. Das war bisher so gehandhabt, dass die Sonderlizenzierung immer dann beim Vorstand landen oder bei dem zuständigen Vorstand. Da geht es aber oftmals zum Beispiel nur darum zu schauen, ja, ist denn die universitäre Ausbildung in Mediation unseren Standards entsprechend? Haben sie ähnliche Elemente und so weiter? Und das prüfe ich dann. Gebe aber dann den Rest zum Beispiel tatsächlich in die Anerkennungskommission. Ne? Also ich prüfe das nicht komplett durch, sondern versuche wirklich eigentlich die Sachen dort zu belassen, wo sie auch hinzugehören, ja, dorthin zu manövrieren. Und dann werden auch solche Fragen, wieso ist das eigentlich so, verstehe ich gar nicht. Also es wird Zeit, immer mal wieder klar Schiff zu machen, ein bisschen aufzuräumen und das anzupassen. Und das ist natürlich auch ein großes Gebiet und auch ein Beschäftigungsgebiet, mit dem ich mich beschäftige, was so die Lizenzierung angeht. Und da scheint es auch wirklich wieder, sagen wir mal, notwendig zu sein, genauer hinzuschauen, was können wir da machen, wie können wir unsere Standards weiterentwickeln, damit die wirklich immer so hoch bleiben und die Qualität sichern dadurch. Ne?
Ich habe hier mit dem Kollegen Röthemeier vor kurzem gesprochen, auch zu dem Thema neue Ausbildungsverordnung. Die ist ja für diesen zertifizierten Mediator viel niederschwelliger, als das die Richtlinien des Bundesverbands sind. Hat das dennoch Auswirkungen? Schlägt das bei euch auf, diese veränderte Ausbildungsverordnung? Oder ist das praktisch unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, weil die BM-Anforderungen ohnehin viel höher sind?
Es berührt uns. Zum Beispiel kam jetzt die Neuerung, die 10 Stunden Online-Mediation mit aufzunehmen. Und das wurde auch dann ausführlich vorgestellt auf der Fachkonferenz für die Ausbilderinnen und Ausbilder, wie man das handhaben könnte. Und damit beschäftigt sich dann jetzt weitergehend die Standard-AG. Also es ist tatsächlich immer etwas, was uns beschäftigt. Wie können wir dem gerecht werden? Wie können wir das auch integrieren? Unser Anspruch ist ja ein Stück weit auch, die gesetzlichen Anforderungen an den zertifizierten Mediator bei uns zu integrieren oder als Bestandteil zu haben. Und dementsprechend müssen wir dann auch mal schauen, wie wir das integrieren.
Ja. Die Online-Anforderungen sind so noch nicht in der BM-Anforderung gewesen.
Genau, ja, das haben wir nicht so explizit.
Ja, machen viele aber.
Ja, das machen viele schon sowieso. Und es ist auch freigestellt, dass es jetzt zu den Standards wird, ist eben auch diesem Umstand geschuldet, dass der Gesetzgeber das so fordert. Ansonsten würden wir das eher auch freier, denke ich, handhaben. Oder so ist es zumindest immer gewesen, so in meiner Erinnerung, dass gerade die Freiheit und die Vielfältigkeit unserer Ausbildungsangebote, die wir haben über die Ausbilderinnen und Ausbilder, dass es auch so gewollt ist. Und jegliche Regelung natürlich zu einer Einschränkung führt. Oder ja, muss man halt genau kontrollieren, dass es immer sinnvoll ist.
Bei dem Thema Ausbildung und Verordnung und Lizenzierung, Zertifizierung mag ich und muss ich natürlich auch gerne nochmal das Thema ansprechen, bei dem ich nicht genau weiß, ob du da schon sozusagen damit unmittelbar zu tun hattest. Aber der BM als Organisation hat sich ja von dem Tisch verabschiedet gehabt, der dann die QVM organisiert hat, auf den Weg gebracht hat und jetzt sozusagen dort auch ein Zertifikat erwerbbar gemacht hat, wo eine private Stelle prüft, ist das eine vollwertige Ausbildung, bestimmte Kriterien und dahinter stehen mehrere Bundesverbände, aber nicht der Bundesverband Mediation als größter Verband. Also da kriege ich als Ausbilder auch hin und wieder Fragen, was hat es damit auf sich, wie ist denn das so? Bist du dazu aussagefähig, hast du damit zu tun gehabt? Wie siehst denn du die Sache?
Genau, also ich habe das natürlich genauso wie du vernommen, das Thema. Bei den Fachkonferenzen, ne, die wir online hatten, auch zu der Zeit, als das mit dem Ausstieg kam, da war ja Corona an der Tagesordnung. Da haben wir dann viel auch online diskutiert. Das war auch gut so, weil wir tatsächlich dadurch viele Leute erreicht haben, die an den Konferenzen online teilnehmen konnten. Sonst ist das immer ein bisschen schwierig, weil das ja regional organisiert ist, beziehungsweise diese zweitägige Veranstaltung immer nur einmal im Jahr stattfindet. Da wurde das auch lange und ausführlich diskutiert, auch im Vorstand natürlich vorbereitet. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen, da auszusteigen und uns mehr auf unsere eigenen Qualitätsstandards und Kriterien zu konzentrieren, ne? Und die weiterzuentwickeln, weiter zu verfolgen, höhere Qualität und Professionalität in der Mediation auch wirklich sicherzustellen. Und da schien es schwierig zu sein, Differenzen mit den anderen Verbänden, Qualitätskriterien zu entwickeln, die Professionalisierung des Mediationsberufes weiter immer voranzubringen. Und da gab es zu viele Gründe, um zu sagen, boah, das wird so schwierig. Wir müssen erstmal unseren eigenen Standards wirklich durchleuchten und schauen. Ich denke persönlich, ich weiß, dass der BAFM zum Beispiel da auch interessiert ist, wirklich uns wieder an den Tisch zu kriegen, um darüber zu reden. Da mag es auch gute Gründe für geben. Und ich denke, wir sollten auf alle Fälle da auch im Kontakt bleiben und darüber sprechen, gemeinsam Standards weiter zu entwickeln. Letztendlich sind ja von den großen Verbänden die Standards weitestgehend anerkannt oder zueinander anerkannt. Und wenn wir da jetzt zu starke Differenzen entwickeln würden, was wir ja nicht haben zurzeit, aber was passieren kann, dann muss man auf alle Fälle auch reden, damit man da so ein Gleichgewicht auch herstellt. Nichtsdestotrotz war es auch ein Grund zu sagen, nee, wir machen das nicht, weil es gibt schon so viel Unsicherheit. Das hat es nicht ausgeräumt. VM hat es nicht ausgeräumt. Wir sahen es eher als eine Minderung der Qualitätssicherung.
Ich musste, und da glaube ich, sind die Details in der Sache damals so, wie sie waren und haben zu den Entscheidungen geführt. Aber ich musste dran denken, als letztes Jahr dann auch noch der Online-Prozess zur neuen Ausbildungsverordnung durchgeführt wurde, ne, mit der Larissa Tole, die das sehr aufwendig organisiert hat und auch wirklich die einzelnen Stakeholder wirklich eingeladen, eingebunden hat. Und ich immer so dachte dann, so mit einer Stimme zu sprechen, als Mediator, als der Anwender und Beauftragte, das täte diesen Gesetzgebung, so einen Verordnungsprozess gut. Und das ist sozusagen etwas, wo eine Chance ist und die einfach da in weite Ferne gerückt scheint. So.
Auf der anderen Seite wollten wir uns auch nicht zu stark einengen, beziehungsweise, dass möglicherweise sogar der Eindruck entsteht, es wird noch undurchschaubarer. Also viele, die die QVM-Zertifizierung angestrebt haben, sagen, hat sich auch noch keiner für interessiert, wirklich. Also dem Motto, hast du noch ein Zertifikat mehr? Also es bringt nicht die Ruhe rein, die eigentlich gebraucht ist, um diesen Manko dieser Selbstzertifizierung und auch dieser ganzen Entwicklung mit dem gesetzlich zertifizierten Mediator so ein Stück weit zu begegnen und den auch gut mit zu integrieren in der Entwicklung.
Ich will auch gar nicht nicht die Tonlage sozusagen verschärfen. Ne? Da ist der eine BM und da sind die 4, 5 anderen Verbände. Das ist eine unpassende sozusagen Rahmung. Denn wenn man sich die einzelnen Personen dahinter anguckt von der Anzahl her, da ist einfach der BM einfach wirklich ein großer Verband, der größte, der da am Tisch sitzt. Und gleichwohl, man kriegt nicht so sozusagen diese Mediatorenschaft, die in sich auch einfach divers ist und vielfältig, zu einer Stimme, die es bräuchte oder die zumindest auch von staatlicher Seite erhofft wurde, dass es die gibt. Ich meine, das kann auch sein, dass das einfach zu anspruchsvoll ist. Ne? Und das fand ich erstaunlich. Ja, das hat so ein Für und Wider beim Zugucken. Und da du jetzt ja ne, sozusagen aus der Rolle des einzelnen Mediators nicht ausgestiegen bist, aber noch was zusätzlich hast, so eine Vorsitzendenrolle, war so die Frage eben, ne, was hat sich da gewandelt, auch mit dem Blick drauf? Ne? Also wie ist das eben als Vorsitzender von so vielen Mediatoren, solchen Prozessen?
Genau, das ist schon mal
beizuwohnen.
Genau, da wirklich auch hinzuschauen, nicht zu sagen, ach weißt du, also ich bin Ausbilder und mich interessiert das nicht, ja, so nach dem Motto, also ich habe schon eine sehr hohe Zertifizierungs- oder Lizenzierungsstufe. Nein, ist ja klar, die Landschaft also mitgestaltet, ja, und auch, ich sag mal, auch einen starken Einfluss letztendlich hat durch die Größe unseres Verbandes und auch die hohen Maßstäbe, die wir immer an unsere Arbeit setzen, stellen. Ja, da wirklich genau hinzugucken, das läuft jetzt an, also wir haben das auch im Vorstand auch besprochen und das kam Impulse eben aus der Werkstatt, die wir jedes Jahr veranstalten. Dieses Jahr war das in Braunschweig und da kam eben tatsächlich auch von der Mitgliedschaft, die dort anwesend war, was ja auch sehr ein buntes Volk ist, sozusagen, also alles dabei, was wir so im Verband haben. So viele verschiedene Leute. Und da kamen eben viele Fragen auch hinsichtlich dieser zertifizierten Mediatoren-Geschichte und Lizenzierten und wie es alles heißt, QVM, was sollen wir denn machen? Und das ist gerade für Leute, die neu in das Feld auch hineingehen, eine Aufregung, weil sie denken, dass das eben ein ganz wichtiger Bestandteil ist, um Kundschaft zu bekommen oder gut zu arbeiten. Da gab es aber auch Stimmen älterer Mitglieder, die dann gesagt haben, alles ganz ruhig bleiben. Erstmal ändert sich gar nichts und es ist auch überhaupt nicht aufregend, gerade so entscheidend jetzt das übers Knie zu brechen, sondern dass man wirklich schauen muss, wie das langfristig sich auch entwickelt. Und denke, da müssen wir wirklich auch erstmal an unsere eigenen Sachen ran, schauen, wie läuft das eigentlich, was kann man da auch verbessern. Zum einen geht es um die Relizenzierung in unserem Verband, die relativ außergewöhnlich sind. Als Mediatorin-BM muss man sich auch relizenzieren lassen.
Vergiss nicht, jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast-Catcher deiner Wahl. Vielen Dank. Alle 5 Jahre, ne?
Alle 5 Jahre, ne?
Also ich hoffe, dass ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Nicht, dass ich drüber wegwerfe.
Ich muss auch jedes Mal nachgucken. Also ist auch wirklich sinnvoll, wirklich in die Standards zu gucken, damit da keine Irritationen entstehen. Ne? Immer in den letzten Standards reingucken, die sind auf der Webseite und wirklich schauen, was sind die Anforderungen, Kriterien? Weil da hatte sich auch schon wieder was geändert. Das war nicht mal allen wirklich bekannt. Da gab es eine Übergangsfrist, die gestrichen war, sodass auch die Ausbilderinnen, Lizenzierten auch nämlich wieder dokumentieren müssen, ihre Fälle bei der Relizenzierung, was vorher eigentlich gar nicht so ausführlich der Fall war. Da gibt es auch so eine gewisse Verwunderung, warum das jetzt nun stattfinden muss und ob das stattfinden muss. Und uns gehen tatsächlich, so habe ich ja das auch im Blick, alte und sehr erfahrene Ausbilderinnen und Ausbilder verloren, die sagen, ach nee, nochmal diese Relizenzierung, das ist mir zu aufwendig und so weiter. Und bieten ihre Dienste dann auch einfach so an, ohne unseren Stempel drauf. Und das wäre fatal, da wirklich Leute zu verlieren, die das sagen, das ist bloß wegen großen Aufwand. Und das scheint einfach zu aufwendig zu sein und auch nicht mehr zeitgemäß. Also ich bin dann Befürworter der Videoanalyse, dass man also wirklich auch interviewt und Videos anschaut von Mediationsfällen, in denen man ganz klar erkennt, was ist da passiert, wieso wurde interveniert oder wieso nicht, was kann man daraus noch schlussfolgern und so weiter und viel besser auch ableiten kann, die Qualität, ist das, hat derjenige oder diejenige die Mediation verstanden. Anstatt lange eine Ausführung, Dokumentationen zu lesen, die mitunter auch zweifelhaft sind. Ich war selber in der Anerkennungskommission, weiß, wie aufwendig das ist, diese Arbeit, das auch alles zu lesen und zu prüfen. Aber das ist ein entscheidendes Kriterium, das wir hochhalten können. Denn wir sind tatsächlich, weil ich das sehe, der einzige Verband, der wirklich ausführlich prüft, diese Anerkennungskommission hat. Und wenn da ein BM-Siegel drauf ist, dann bedeutet das, dass derjenige oder diejenige auch geprüft wurde.
Und Erfahrung mitbringt. Einfach wirklich Erfahrung mitbringt.
Und die Leute, die das machen, das sind alles auch anerkannte oder lizenzierte Ausbilderinnen im Verband, die dort in der Anerkennungskommission mitarbeiten. Die machen es sich nicht leicht. Das wurde auch weiterentwickelt. Es gibt jetzt ein Vier-Augen-Prinzip, wenn Nachfragen gestellt werden, wenn nochmal Anträge zurückgegeben werden, nochmal verbessert werden müssen und so weiter. Ich weiß, dass die da ganz ordentlich und aufmerksam diese Sachen auch bearbeiten. Und ich denke, das ist zum Beispiel etwas, was uns abhebt, auch ein Stück weit, dass wir uns das leisten können, diese Anerkennungskommission zu haben. Und unser Siegel im Grunde genommen auch stärkt.
Ja, anderes Thema.
Das okay. Ist das erstmal soweit, ja?
Ja, ja.
Sicht, ja. Weil ich kann es auch nicht sagen, ob das jetzt immer so befriedigend ist, dem, was man sagt. Aber die Offenheit, das will ich auf alle Fälle nochmal signalisieren, auch für die Leute, die aus anderen Verbänden hier zuhören. Wir sind da auf alle Fälle sehr offen und freuen uns immer über Mitarbeiter, Mitstreiter, Mitstreiterinnen, die genau dieses Thema bearbeiten. Aber wir können es nicht alleine machen. Wir brauchen da Leute, die da für uns aus dem Verband, aus der Mitgliedschaft mitdenken.
Ich lasse das so stehen, weil ich das Thema ansprechen wollte und das hat mich auch überrascht, ne? Also weil ich vorher davon überhaupt nichts Leuten hören habe, von einer Kooperation zwischen dem Deutschen Fußballbund und das ist, glaube ich, nach dem ADAC, glaube ich, die größte Vereinigung in Deutschland, also mitgliederstärkste Verband oder Verein, mit euch, mit uns als BM eine Kooperation eingegangen für konstruktivere Konfliktbearbeitung im gesamten Sport- und Liga-Bereich. Wie kam das? Also hat er mal einfach geklopft und gesagt, Mensch, BM, wir haben hier Schwierigkeiten.
Es gibt mehrere Kooperationsanregungen mittlerweile, die jetzt bearbeitet werden, wo größere Verbände auf uns zukommen und tatsächlich mit unseren geprüften Mediatorinnen und Mediatoren auch zusammenarbeiten wollen. Und dieser Kontakt ging aus einer Kooperation mit der Fachgruppe, unserer Sport. Fachgruppe Sport heraus. Da engagieren sich Ralf Kramann, Uwe Döring und so weiter, um da auch Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen und natürlich eben gerade im Sport. Und die hatten das Glück, tatsächlich da durch langes Arbeiten und viele Gespräche diese Kooperation zu begründen mit dem DFB. Und das ist angeblich der größte Verband der Welt, Sportverband der Welt sogar, ne? Also es ist ja nicht eine kleine Nummer.
Also ich glaube, der ist wirklich riesig. Deutsche Fußballbund ist wirklich eine echte Macht.
Und da geht es jetzt darum, also die Kooperation ist erstmal der erste Schritt natürlich, ja, der erste offizielle formale Schritt. Und der lief auch typisch im Sport, ne? Also nicht mit großen Paukenschlag und Trompeten und Empfängen, sondern das lief halt
Presseerklärung.
So wie es im Sport ist. Man genau. Macht das so Auge zu Auge. Und das bedarf jetzt aber einer Kontinuität. Also soll eine Arbeitsgruppe gegründet werden, die dann jetzt sich darum kümmert, wie das konkret umgesetzt wird. Da geht es nämlich nicht um den DFB an sich, sondern um die ganzen Landesverbände.
Ja, ich habe vor Jahren, kann ich jetzt schon sagen, vor Jahren eine Podcast-Folge gemacht. Das war nicht in dem Podcast hier, sondern damals noch bei Detektor FM. Da haben wir die Gewalt auf lokalen Fußballfeldern und zwar, was man eben auch tagtäglich in den Lokalzeitungen lesen kann, die Gewalt gegen Schiedsrichter. Und witzige Ausflüsse sind solche Memes manchmal, ne, dass so ein Schild an so einem Bolzplatz hängt für die Eltern, die kommen. Ne, vergesst nicht, das sind Kinder. Das ist ein Spiel, der Schiedsrichter macht das ehrenamtlich, wir sind nicht bei der WM. So, ne? Also, dass man einfach deutlich macht, man muss jetzt nicht überengagiert hier die Leute anfeuern und wenn die da nicht mitmachen, dann zündelt man halt woanders, sondern dass das einfach ein Breitensport bleibt und ein Familienereignis etc. Und auf dem Hintergrund konnte ich das total gut nachvollziehen, weil das ein echtes Problemthema ist und das schon seit ein paar Jahren.
Also zum Glück aus anderen, sage ich mal, Projekten sind auch neue Kooperationsideen entstanden, also Sprachmittlerinnen, ne? Da gibt es ja dieses Projekt, ausgebildete Dolmetscher und so weiter, die eben da auch als Sprachmittler dann in Mediationen auch tätig sind. Und da gab es Anfragen von großen Verbänden, die auch eine Kooperation wollen. Und auch die Geschichte der Elderly Mediation, also gerade für was die Vorsorge angeht, Erbe und so weiter. Ich will jetzt ja keine Namen nennen hier. Da muss immer wieder dran, die richtigen Kontakte geknüpft werden. Das ist nicht ganz einfach.
Das heißt, ihr organisiert im Verband eigentlich dann die Verknüpfung zu den Personen, die da in Frage kommen, weil sie das Thema kennen, weil sie Mediatoren und Mitglieder im BM sind und fragt die an, könnt ihr das im Namen des BM sozusagen bearbeiten.
Genau, beziehungsweise ist ja oftmals dann so gefühlt die Augenhöhe eben da, wenn man dann irgendwie aus Vorstand da auf die Leute zugeht, aber das ist ganz klar dann immer in diese Fachbereiche reingehört, dass man gerne unterstützt, guckt, den Kompetenzen, die man hat als Vorstand, da auch unterstützen, wirken zu können, aber letztendlich wirklich die Verantwortung da zu lassen, wo sie hingehört. Dass das auch weiter bearbeitet werden kann, weil wenn das alles auf meinem Tisch liegen würde, dann würde der Stapel immer größer werden, wie es ist. Und das ist eine Herausforderung, die wir auch haben, zu gucken, wie können wir neue Finanzquellen aufmachen, um wirklich das Hauptamt weiter zu stärken. Ne? Also Thema Geschäftsführung, jetzt sind wir da ganz stark mit Volldampf, geht's auf den nächsten Mediationskongress zu. Das nennt sich dieses Jahr Mediationsfestival.
Ne? 27. September, ne?
Wir hatten über 200 Frühbuch bereits. Also das ist eine sehr freudige Zahl und vermuten, dass es aber auch dann kurzfristig dann immer noch stärkeren Anstieg gibt und dann viele Leute daran teilnehmen werden. Und das bindet natürlich auch unser Hauptamt ganz stark und dass wir da schauen, ob es auch ein Stück weit anders gestalten. Dass die Leute, die im Hauptamt arbeiten, jetzt nicht ein Veranstaltungsmanagement nur machen, sondern tatsächlich auch ihre Aufgaben in der Mediationslandschaft wahrnehmen und dass sowas ausgelagert wird oder anders finanziert. Das ist so etwas, wo wir uns jetzt versuchen, auch stark zu machen, um da zu schauen, wie kann man damit umgehen. Die Themenlisten, du hast es ja am Anfang schon angesprochen, wir haben das mal bei den ersten Vorstandssitzungen zusammen auch mit der Geschäftsführung haben wir das gemacht, da haben wir da mal Übersichten gemacht, was wir alles für Themen haben und wem man die eigentlich zuordnen könnte. Und es ist klar, dass man die gar nicht ableisten kann. Dass wir nach Strategien schauen, wie können wir das möglichst gut handhaben, aber dass zu viele Themen sind. Mhm. Und wenn es eben wiederkehrende Themen sind, dass wir wirklich sagen, oh, jetzt müssen wir mal uns da kümmern. Zum Beispiel Thema Beschwerdemanagement, weißt du? Das landet auch auf meinem Tisch. Beschwerden von Kunden hinsichtlich ihrer Mediationsverfahren, vor allen Dingen hinsichtlich natürlich lizenzierter Mediation.
Also nicht Beschwerden von Vereinsmitgliedern, sondern es haben Vereinsmitglieder mediiert und die Medianten sagen, hey, da, das kann nicht sein, also dass das so abläuft.
Da gab es auch schon viele Vorschläge und auch Ideen, die jetzt auch ganz klar umgesetzt werden müssen, weil ich merke, dass es sehr aufwendige Arbeit ist. Und ich versuche es so wie ein Helfer, der das unterstützt, sozusagen diese Prozesse. Also ich rede mit den Leuten und frage, boah, was haben sie denn für Möglichkeiten und wie wollen sie sich am besten entscheiden und quatsche das mit ihnen durch, um denen die Chance zu geben, wirklich das auch für sich selbst dann gut handzuhaben. Was auch zum Glück immer wieder funktioniert, muss ich sagen, aber aufwendig.
Fehlen noch die Strukturen, Ich will noch ein Projekt ansprechen, weil das für mich eines der Projekte ist, die am deutlichsten für Sichtbarkeit gesorgt haben. Und das war die in der Corona-Zeit, glaube ich, entwickelte Konflikt-Hotline, die dann weitergelaufen ist. Ne? Kann die Pandemie aufhören, wie sie will. Die Konflikt-Hotline bleibt. Ich habe den Eindruck, die auch stark genutzt wird, aber ich habe gar keine Zahlen, gar keine Idee. Aber sie ist für mich das sichtbare Zeichen, wo ich merke oder wo ich immer wieder drauf stoße und denke, ja, der Bundesverband Mediation macht was ganz Praktikables und Praktisches, was unmittelbare Kontaktfläche zu Konfliktparteien bietet. Wie stellt sich's da? Ist die Konflikthotline aktiv, wird genutzt? Wie ist das im Innenleben sozusagen?
Da bin ich nicht der Ansprechpartner für. Das sind tatsächlich Unika und Robert, die speziell jetzt für diese Konflikthotline auch zuständig sind. Das ist auch verbunden mit dem Projekt Sprachmittlerinnen. Und ich weiß nur, dass das gut angenommen wird, dass viele Leute das wahrnehmen, dass die das anrufen und dass eben die dort tätig sind, das auch alle weitestgehend ehrenamtlich machen. Sie haben Anspruch auf Supervision, was natürlich großartig ist und da aber eine große Freude auch empfinden, was auch sicherlich ein positives Zeichen ist, dass man tatsächlich den BM erreichen kann, dass das nicht irgendwie bloß eine Webseite ist und ein Haufen Leute und man hat Schwierigkeiten, da ranzukommen, sondern man kann direkt anrufen, wenn man einen Konflikt hat und das erlebbar machen. Und das ist ein großartiges Angebot. Und das soll auch weitergeführt werden.
Weil das da werde ich mich mal an die wenden, weil ich finde das auch interessant zu gucken, was sind das für Themen, für die die Hotline genutzt wird? Wie kann man damit umgehen? Da werde ich bei den entsprechenden Personen mal für einen Podcast anfragen. Christian, zum Abschluss, wie ist das eigentlich bei all den Aufgaben mit deinen Mediationen und deinem, du hast von uns, ne, von deinem Geschäft erzählt. Wer macht das? Machen das deine Söhne? Wie kriegst du das unter?
Ja, also das machen meine Söhne leider nicht. Doch, mein Großer, der hat das tatsächlich jetzt letztens einen Konflikt in seiner Klasse angegangen. Da war ich ganz begeistert, hatte nebenbei so erzählt, dass er als Klassensprecher, was er ist, jetzt die Leute anspricht. Und weil da die Mädels irgendwie einen Konflikt haben, den sie nicht richtig klären können und der sich immer weiter zuspitzt. Und da sie jetzt auf Klassenfahrt waren, hat er sich dann sozusagen da herangetastet. Und ich war begeistert, wie er das gemacht hat. Also erst mit Vorgespräch, dann gab es tatsächlich ein Hauptgespräch, wo alle beteiligt waren. Das war während der Mathestunde oder so, fand das statt. Mit Nachgesprächen dann wieder. Und ich habe ihnen sozusagen die Supervision angeboten dafür, dass er das reflektieren konnte für sich. Und da war ich wirklich sehr begeistert, wie er das gemacht hat. Ein Mädchen hatte, das hatte ja gar nichts weiter gebracht. Da habe ich gesagt, boah, den Schuh ziehst du dir jetzt an? Nee, hat er zum Glück nicht. Aber es ist, wirkte so, als ob er sich den anzieht. Also ja, wie viel Verantwortung habe ich dafür, dass was passiert? Und nö, also meine Praxis, es funktioniert, es läuft gut. Ich muss nur wirklich schauen, dass ich diese Strukturen, also klarer für mich auch regle, wann ich verfügbar bin für den DM. Und manchmal kommen eine Flut an Mails und dann ist tatsächlich so, dass ich den Blick auch für meine Projekte verliere, weil das auch wichtige Sachen sind, die dann entschieden werden müssen. Gibt es aber so solche Wochen wie diese, wo es eher ruhig ist und da schafft man dann auch wieder ein bisschen was seinen eigenen Projekten voranzubringen. Sascha, ja, ich hatte dich ja auch gefragt, ob du dabei bist.
Mein Sohn ist jünger. Da muss ich mich erst noch sozusagen als Konfliktpartei bewähren, ehe ich dann als väterlicher Mediator sozusagen Supervision geben kann. Aber ja, das war natürlich eine wirksame Ausrede. Ich bin auch froh, dass du die akzeptiert hast. Und Punkt.
Ich weiß, was du meinst. Genau. Man wächst da so hinein. Es ist ja meistens so, dass man auch nicht nur eine Periode dann dabei ist, vielleicht auch sich wieder zur Wahl stellt, wenn es gut gelaufen ist und das Vertrauen dann auch genießt dafür. Ich denke, so wird es auch vielleicht sein. Ne? Müssen wir mal schauen. Das ist ja erst nächstes Jahr. Es ist ja noch ein Jahr hin bis dahin, bis die Wahl wieder ansteht. Aber ich wachse immer mehr hinein und wie das so ist. Man sieht auch, was man eigentlich für Hebelchen hat, um Sachen auch zu bewegen. Und darüber freue ich mich auch ein Stück weit.
Das ist gut zu hören, glaube ich. Wenn du das so sagst, dass du da hineinwächst und dann auch in einen Arbeitsprozess kommst, weil du weißt, wie läuft das hier so in diesem Verband. Das kann ich mir gut vorstellen und bin da auch froh. Also ich bin da sehr beruhigt, dich da jetzt sozusagen als Vorsitzenden im Verein zu wissen.
Aber ich bin auch ganz klar ganz froh über meine Kolleginnen und Kollegen. Wir sehen uns auch alle praktisch auf einer Höhe, ne? Und da gibt es ganz viele Anregungen, auch Unterstützung. Der Robert Erkan, der nun speziell nun als einziger aus dem letzten Vorstand durchgelaufen ist, der hat auch so viel, so was das Prozesshafte betrifft und gibt einem Hinweise dahingehend. Natürlich Astrid Hulter als Geschäftsführung und hat totale Ahnung. Habe ich es auch angenommen, diesen Job. Das so wie vor Jahren, als das noch der Vorstand praktisch alles gewuppt hat und ganz viel Arbeit reingesteckt hat, das hätte ich auch nicht ermöglichen können. Und das ist auch nicht sinnvoll, scheinbar, jetzt zu diesem jetzigen Zeitpunkt wirklich zu schauen. Wie kann man diese Entwicklung fördern, dass man das nicht an Personen bindet?
Vielen Dank, Christian. Das war erhellend. Das ist ein wichtiger Bereich für Mediatorentätigkeit, die Strukturen und den Kontext drumherum zu bauen. Daher wirklich auch ganz persönlich vielen Dank, dass du das machst, dass du dich mit den Kollegen auch da engagierst. Ich weiß, was es für ein Aufwand ist und dass es nicht viele gibt, die das machen. So, ne, die das sich bereit erklären und das dann auch umsetzen. Und dafür von meiner Seite wirklich ein großes Dankeschön.
Das wäre vielleicht auch wirklich ein guter Zeitpunkt, das nochmal zu sagen, dass wirklich davon lebt. Also wir sind keine Serviceorganisation, die für Gelder irgendwelche Serviceleistungen anbietet. Das wird oftmals schon so gesehen. Der BM, der macht das schon. Wir wirklich ein Verband sind, der davon lebt, dass die Mitglieder und Mitgliederinnen also tatsächlich sich auf die Themen konzentrieren und diese Projekte voranbringen. Ohne das würde das alles nicht funktionieren. Und auch nochmal so ein Aufruf und so ein Appell daran, wenn man irgendwie merkt, da drückt der Schuh, da stimmt was nicht, nicht immer bloß Verantwortung nach oben gehen, sondern gleich selber anziehen. Dass man ganz klar das mehr aktivieren muss, noch als wir das überhaupt haben. Und wir können uns schon total dankbar schätzen und froh schätzen, dass wir so viele Ehrenamtler haben, die so engagiert sind. Und dennoch gibt es so viele Themen, die trotzdem liegen bleiben. Und da zu schauen, wie kann man das gut stützen? Thema Polarisierung in der Gesellschaft, gesellschaftlicher Zusammenhalt, das ist mal ganz stark in der Werkstatt auch aufgekommen und hat sich zum Glück auch gleich eine Projektgruppe gegründet, die das Thema auch nach voranbringen kann. Wie kann der BM dafür sorgen, dass dieser gesellschaftliche Zusammenhalt auch gestärkt wird? Und das finde ich großartig. Und da hoffe ich, dass das weiterhin eben so auch ein Bestand unserer Arbeit ist im BM. Ja, danke dir ganz herzlich, Sascha. Es war wieder eine Freude. Nach den nächsten 100 Tagen sehen wir uns wieder, oder wie ist das?
Ja. Entweder kurz vor deiner Wiederwahl oder danach, wie auch immer, ne?
Das ist ein guter Zeitpunkt, ja, denke ich auch.
Das ist gut. Christian, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Gutes Gelingen. Gutes ja. Händchen bei der Auswahl und bei der Abwahl der Themen.
Ich danke dir, Sascha.
Tschüss.
Bis bald.
Christian Hartwig, transformative Mediator von Hause aus, mit Leib und Seele und seit letztem Jahr Vorsitzender des größten deutschen Mediatorenverbandes, des Bundesverbandes Mediation. Ich habe mit ihm über die Herausforderungen gesprochen, eine solche Rolle anzunehmen, sie zu integrieren in die eigene Geschäftstätigkeit, in die eigene Lebenskonzeption und auch die Themen und Projekte, die momentan den BM umtreiben, die er vorangebracht hat, haben wir kurz besprochen. Es wurde deutlich, dass seine Idee, dort die Themen auch wirklich zu verteilen, andere in die thematische Arbeit zu bringen und er so als Vorsitzender mit seinen Kollegen dort also die organisatorische und koordinative Arbeit durchführen, dass es tatsächlich auch so ist, ne? Dass er da in den Themen nicht dran war, aber eben deutlich gemacht hat, wo die Arbeit liegt. Ein etwas ungewöhnlicheres Thema hier im Podcast, in dem wir also eher die Organisation von Mediatoren in den Blick genommen haben. Und das hat aber diesen Hintergrund, der auch deutlich geworden ist. Diese Organisation, diese Kontextgestaltung von mediatorischer Arbeit ist maßgebend, dass Mediation in einer Gesellschaft auch zustande kommen. Das ist ein wichtiger Aspekt und deshalb vielen Dank, dass Sie bis hierhin zugehört haben, dass Sie mit dabei waren hier im Podcast Gut durch die Zeit. Wenn Sie diesen Podcast mögen und ihn anhören, dann abonnieren Sie ihn auf jeden Fall, dann verpassen Sie keine Folge und sagen Sie auch gerne Ihren Freunden und Kollegen Bescheid, dass es diesen Podcast gibt. Und mit einer Sternebewertung und einem kleinen Feedback auf den einzelnen Podcast-Catchern können Sie auch dafür sorgen, dass andere digital diesen Podcast vorfinden, auffinden, wenn Sie nach Mediation oder Konflikte suchen in den einzelnen Portalen, ob es dazu einen Podcast gibt. Deshalb gerne hier die Bitte nochmal geäußert. Geht auf die Sternebewertung und hinterlasst ein Feedback. Natürlich auch gern Kritisches, damit ich auch weiß, was ich verbessern kann in diesem Podcast und gerne auch Themenvorschläge, ne? Wenn Sie mal eine bestimmte Person hier im Podcast hören wollen oder ein bestimmtes Thema aufgegriffen haben wollen, meldet es an, dann kümmere ich mich drum mit meinem Team, dieses Thema auch hier im Podcast zu veröffentlichen. Bis dahin, für den Moment, beste Grüße und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, kommt gut durch die Zeit, eben jener. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Infofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations-, Coaching-Ausbildungen und auch Organisationsberatungsausbildungen.